Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Nicht immun. Die Rechtskommission des Ständerats hebt die Immunität von Christoph Blocher in der Affäre Hildebrand teilweise auf. Nicht hilfreich. Die Kantone wehren sich gegen rasche Zugeständnisse an die EU bei der Holdingsteuer. Damit machen sie dem Bundesrat das Leben schwer. Nicht eindeutig. Die Bilanz des abtretenden Deutschen Bankchefs ist so schwer zu fassen wie Josef Ackermann selbst. Und auch nicht eindeutig. Geht's dem Schweizer Mittelstand nun gut oder schlecht?
Dem Schweizer Mittelstand ging's etwas pointiert gesagt nie besser als heute,
sagt der Liberale. Schön wär's, antwortet der Gewerkschafter.
Es ist besorgniserregend, dass wenn man eine Lehre macht in der Schweiz, dass das keine Garantie mehr dafür ist, dass man einen Lohn verdienen kann, der einigermaßen reicht zum Leben.
Zwei Ökonomen, zwei Positionen, das Echo-Gespräch zum Schweizer Mittelstand. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Villinger. Die Rechtskommission des Ständerats hat heute entschieden, dass Christoph Blocher für die Zeit vor seiner Vereidigung als Parlamentarier keine Immunität genießt. Vor der Kommission des Ständerats hat schon jene des Nationalrats so entschieden. Die Frage stellt sich im Zusammenhang mit der Affäre Hildebrand. Geraldine Eicher im Bundeshaus, heißt das, gegen Blocher gibt es nun ein Strafverfahren?
Richtig, das bedeutet es. Christoph Blocher muss sich in der Affäre Hildebrand dem Strafverfahren stellen. Für die Zeit vor seiner Vereidigung genießt er keine parlamentarische Immunität. Da sind sich die zuständigen Kommissionen des National- und Ständerats einig. Aber was seine Zeit als Nationalrat angeht, nicht. Da kam die nationalrätliche Kommission zum Schluss, Christoph Blocher genieße Immunität. Die zuständigen Ständeräte sehen es heute aber anders. Für sie sind auch die Handlungen nach der Vereidigung von Christoph Blocher als Nationalrat nicht durch die parlamentarische Immunität geschützt.
Wenn sich die beiden Kommissionen nicht einig sind, heißt es aber, die Justiz kann vorerst nur einen Teil der Vorwürfe untersuchen.
Stand heute ist das so. Noch müssen sich die beiden Kommissionen über den zweiten Punkt einigen, also ob Christoph Blocher auch als Nationalrat keine Immunität genießen soll. Bleiben die beiden Kommissionen bei ihrer Haltung, dann siegt am Schluss die ständerätliche Kommission. Das heißt, die Justiz könnte alle Vorwürfe gegen den früheren Justizminister Christoph Blocher untersuchen.
In der Vergangenheit waren Parlamentarier stets darauf bedacht, sich selber möglichst viel Schutz zuzugestehen. Weht da ein neuer Wind?
Das glaube ich kaum, aber in diesem Fall ist es sicher nicht unbedeutend, dass es sich da um niemand anderes handelt als um Christoph Blocher, um den früheren Justizminister und aktuellen Nationalrat der SVP, der, nun sagen wir es moderat, nicht alle nur positiv aufgefallen ist in den letzten Jahren. Wer ihn also der Justiz ausliefern will in dieser Affäre Hildebrand und ihm allenfalls so eins politisch auswischen will, hat heute nicht eintreten entschieden, was im Endeffekt darauf hinauslaufen könnte, dass seine Immunität aufgehoben wird, auch für seine Zeit als Nationalrat. Die SVP, die wittert darin auch entsprechend eine politische Abrechnung. Die Vertreter der ständerätlichen Kommission, die verneinen das vehement und argumentieren juristisch, Christoph Blocher habe möglicherweise seine Kompetenzen überschritten und um dies herauszufinden, soll er eben keine Immunität genießen. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Die Entscheide fallen in den nächsten zwei Wochen.
Geraldine Eicher aus dem Bundeshaus. Die weiteren Nachrichten des Tages hat Thomas Mattis.
Das Stimmvolk wird sich bald zur Abzocke-Initiative äußern können und es wird die Wahl haben zwischen der Initiative und einem direkten Gegenvorschlag. National- und Ständerat haben sich geeinigt und empfehlen dem Stimmvolk, die Abzocke-Initiative von Thomas Minder abzulehnen und den direkten Gegenvorschlag anzunehmen. Die Initiative beinhaltet ausschließlich aktienrechtliche Maßnahmen. Ziel ist es, Lohn- und Bonusexzesse durch eine Stärkung der Aktionärsrechte einzudämmen. Gemäß dem Gegenvorschlag sollen Firmen Boni von mehr als 3 Millionen Franken nicht mehr von den Steuern abziehen können. Es würde also ein Anreiz für Firmen geschaffen, keine Löhne und Boni über 3 Millionen Franken auszurichten. Der Nationalrat will die Autobahnvignette verteuern von heute 40 auf 79 Franken pro Jahr. Der Bundesrat wollte einen Preis von 100 Franken. Mit den Mehreinnahmen sollen der Unterhalt und der Ausbau der knapp 400 Kilometer bestehender Straßen finanziert werden, die neu ins Nationalstraßennetz aufgenommen werden. Die Vorlage geht an den Ständerat. Der Nationalrat hat sich auch mit der Sicherheit im Straßenverkehr befasst. Er will bei Kontrollen vermehrt Atemtests durchführen lassen, dafür soll es weniger Blutproben geben. Anders als der Ständerat will der Nationalrat aber weiterhin nichts wissen von einer Helmpflicht für Velofahrer bis zum 14. Altersjahr. Und auch der Nationalrat ist der Meinung, dass der Bund bauliche Maßnahmen für Fußgängerstreifen erlassen kann. Die CVP und die BDP haben eine engere Zusammenarbeit vereinbart. So streben die Christlich-Demokratische Volkspartei und die Bürgerlich-Demokratische Partei bei den nächsten nationalen Wahlen gemeinsame Listenverbindungen an. Außerdem wollen sich die Parteispitzen und Fraktionen von CVP und BDP regelmäßig treffen, um ihre Politik zu koordinieren. Die Schweizer Wirtschaft wächst auch in der Krise und das überraschend stark. Im ersten Quartal 2012 ist die Summe der Güter und Dienstleistungen, das Bruttoinlandprodukt, um 0,7% gestiegen, dies gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich mit dem Vorjahr stieg die Wirtschaftsleistung gar um 2%. Verantwortlich waren vor allem der Privatkonsum und die Ausgaben der öffentlichen Hand. In den USA ist die Wirtschaft im ersten Quartal weniger stark gewachsen als angenommen. Das Bruttoinlandprodukt legte um 1,9% zu, gerechnet wurde mit einem Plus von 2,2%. Grund für das schwächere Wachstum waren sinkende Staatsausgaben. In Ägypten ist nach über 30 Jahren der Ausnahmezustand aufgehoben worden. Die Armee werde aber weiterhin die Verantwortung zum Schutz der nationalen Sicherheit tragen, sagte der oberste Militärrat der staatlichen Nachrichtenagentur MENA. Der Ausnahmezustand wurde 1981 nach der Ermordung von Präsident al-Sadat verhängt. Die alpinen Skiweltmeisterschaften finden 2017 in St. Moritz statt. Das haben die 15 Vorstandsmitglieder des Internationalen Skiverbands FIS beschlossen. St. Moritz war Favorit, hatte zum dritten Mal in Folge kandidiert und konnte sich nun gegen die Mitbewerber Cortina d'Ampezzo in Italien und Öre in Schweden durchsetzen. In St. Gallen haben Angehörige, Freunde und hunderte Fans Abschied genommen von der Fernsehlegende Kurt Felix. Mit einem öffentlichen Gottesdienst wurde dem verstorbenen TV-Entertainer gedacht. Unter den geladenen Gästen waren auch zahlreiche Prominente. Kurt Felix war am 16. Mai im Alter von 71 Jahren an Krebs gestorben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index, der schloss bei 5.850 Punkten, das ist ein Minus von 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.360 Punkten, ein Minus von 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 20,10 gehandelt, der Dollar zu 97,25 Rappen. Das Wetter? Morgen Freitag ist es trotz vielen Wolken freundlich bei rund 22 Grad. In den Alpen und im Osten gibt es einige Schauer oder auch Gewitter. Im Westen und Süden ist es oft sonnig bei 25 bis 28 Grad.
Sie hören nicht jederzeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Ohne uns, wieso die Kantone bei der Holdingsteuer einen Eklat mit Brüssel riskieren. Mit uns, wieso die politische Mitte Hand reicht zu einer immer strengeren Behandlung von Asylbewerbern. Dann, Joe Ackermann geht, verabschiedet sich mit dem deutschen Bankchef ein Stabilisierer oder ein Zocker?
Wenn ich genau wüsste, was die Deutsche Bank wirklich ist, könnte ich Ihnen das sagen,
sagt der Finanzspezialist der SPD. Die Chinesen kommen und die bringen Afghanistan viel Geld. Das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht. Und nicht unbedingt gut ist auch die Lage des Schweizer Mittelstands. Oder doch? Das Echo-Gespräch über reale und eingebildete Nöte in der gesellschaftlichen Mitte. Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Schon wieder droht ein Steuerknatsch mit Brüssel. Diesmal geht es um die Besteuerung von Unternehmen. Die EU verlangt, dass einige Kantone ihre Steuerpraxis ändern, und zwar rasch. Sie will nicht länger hinnehmen, dass die ausländischen Erträge von Holdings in manchen Kantonen tiefer besteuert werden als das Geld, das diese in der Schweiz erwirtschaften. Ende Juni läuft das Ultimatum aus Brüssel aus, doch die Kantone legen sich quer. Vor dem Herbst seien sie nicht bereit, konkrete Vorschläge zu machen, sagt der Präsident der Finanzdirektoren. Eine schwierige Situation für Bundespräsidentin Evelyn Widmer-Schlumpf, Bundeshausredaktor Philipp Bockhardt.
Die Drohung der EU ist unmissverständlich. Wird bis Ende Juni keine Lösung des schwelenden Streits um die Unternehmenssteuern gefunden, ergreift die EU Gegenmaßnahmen. Dann könnte die Schweiz auf eine schwarze Liste geraten oder Schweizer Unternehmen im EU-Raum drohten Schikanen. Bundespräsidentin Evelyn Widmer-Schlumpf braucht deshalb dringend ein Mandat, um noch im Juni mit der EU in Verhandlungen steigen zu können. Letzten Freitag hat sie die kantonalen Finanzdirektoren angehört. Nach dem Treffen stellt sie fest:
Ich habe mit der Finanzdirektorenkonferenz darüber diskutiert, in welchem Rahmen wir auf Verhandlungen einsteigen können, wie ein solches Verhandlungsmandat aussehen kann.
Die Finanzdirektoren hätten grünes Licht für Verhandlungen gegeben, mündlich am Freitag und inzwischen auch schriftlich, erklärt die Bundespräsidentin. Um nach Lösungen zu suchen, wie die kritisierten Steuermodelle in den Kantonen ersetzt werden könnten, hat Widmer-Schlumpf eine Projektgruppe eingesetzt.
Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten und wir werden jetzt in einer Arbeitsgruppe alle die Möglichkeiten ausloten, auch allfällige Ersatzmaßnahmen und dann bis im Herbst uns klar positionieren, was gibt es da für Alternativen.
Vor dem Herbst macht der Präsident der kantonalen Finanzdirektoren, der Solothurner Regierungsrat Christian Wanner, klar, könne deshalb über konkrete Vorschläge an die Adresse der EU nicht verhandelt werden. Denn die diskutierten Alternativen gehen in Richtung eines einheitlich tiefen Steuersatzes für alle Unternehmen, um die Unterschiede bei der Besteuerung zu beseitigen, oder in Richtung einer Sonderlösung für Lizenzen und Zinsen. Für einzelne Kantone, so Wanner, könnte das Steuerausfälle in der Höhe von mehreren hundert Millionen Franken bedeuten.
Wir sind nicht bereit, hier massive Verluste in Kauf zu nehmen. Das vermögen wir, die Kantone, schlicht und einfach nicht. Und da werden wir, was unsere Verhandlungsposition angeht, sehr restriktiv sein.
Jetzt müssten zuerst die Abkommen über eine Abgeltungssteuer mit Deutschland, Großbritannien und Österreich unter Dach und Fach gebracht werden.
Also man muss jetzt zuerst die Vergangenheit regeln und dann sind wir bereit, über die Zukunft zu diskutieren.
Doch im Falle Deutschland wird sich wohl erst im November entscheiden, ob die deutsche Länderkammer das Abkommen absegnet. Bis dann will sich der Präsident der Finanzdirektoren auch Zeit nehmen, um mit dem Bund über eine allfällige Reform der Unternehmensbesteuerung, es wäre bereits die dritte, zu diskutieren.
Die Voraussetzung ist die, dass die Kantone nicht im Nebel herumstochern müssen, sondern genau wissen, was allenfalls bei der Unternehmenssteuerreform 3 auf die Kantone zukommt.
Sagt Wanner und wartet mit einer brisanten Aussage auf. Um die drohenden Steuerausfälle bei Unternehmen zu kompensieren, seien wohl Steuererhöhungen an anderen Orten nötig.
Ja, natürlich, oder? Man kann dann über die Mehrwertsteuer zu diskutieren beginnen. Das ist politisch auch keine einfache Situation. Und die Mehrwertsteuer kommt ja ausschließlich dem Bund zu. Hier wäre dann auch ein anderer Ansatz zu wählen, dass auch die Kantone partizipieren können.
Doch dass die Mehrwertsteuer erhöht wird und damit die gesamte Bevölkerung Steuervorteile für Unternehmen mitbezahlt, ist politisch schwer durchzubringen. Von einer konkreten Lösung des Problems ist man weit entfernt. Bundespräsidentin Widmer-Schlumpf wird der EU vor Ende Juni nicht mehr vorlegen können, als die Zusage, verhandeln zu wollen. Ob der EU das genügt, ist offen. Macht sie ihre Drohungen wahr, wird die Schweiz in 30 Tagen massiv unter Druck geraten.
Philipp Bockhardt. Die Asylpolitiker in der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats setzen auf Abschreckung. Vor 3 Wochen haben sie die Abschaffung des Familienasyls gefordert. Heute haben sie speziellen Zentren für renitenten Asylsuchende zugestimmt. Und es zeichnet sich ab, dass bald die Forderung folgt, allen Asylsuchenden nur noch die minimale Nothilfe zu gewähren. Der Grund für diese zunehmend härtere Haltung gegenüber Asylbewerbern ist, dass die politische Mitte in dieser asylpolitisch wichtigen Kommission immer mehr nach rechts rutscht. Dominik Meyer.
Heute früh tagten die Asylpolitiker der Staatspolitischen Kommission ein weiteres Mal. Ein SP-Nationalrat war nach der Sitzung den Tränen nahe, weil das rechtsbürgerliche Lager einfach durchmarschiert sei. Aufgebracht ist auch der grüne Nationalrat Balthasar Glättli. In der Kommission habe sich die politische Mitte einfach auf die rechte Seite geschlagen.
Es gibt ein paar Ausnahmen, sonst muss ich konstatieren, ist die Lufthoheit bei der SVP und die anderen versuchen in diesem Schatten mehr oder weniger mit gutem oder schlechtem Gewissen mitzuschwimmen.
Die Mitte im Sog nach rechts, das sagen auch Mitte-Politiker selbst. BDP-Präsident Martin Landolt zum Beispiel beschreibt die Stimmung in der Kommission so.
Wenn man das in einem politischen Schema bezeichnen will, ist das ein Sog nach rechts, ja.
Auch Landolt ist Teil davon. Zentren für renitente Asylsuchende mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, Abschaffung des Familienasyls. Landolt sagt, er trage inzwischen Maßnahmen mit, die er vor 2 oder 3 Jahren vielleicht noch skeptisch beurteilt hätte.
Was massiv geändert hat in den letzten 2 Jahren, ist die Volksstimmung. Und die ist natürlich immer ernst zu nehmen, aber in diesem Fall eben nicht zu unterschätzen.
Von der Stimmung im Volk spricht auch Martin Bäumle, der Präsident der Grünliberalen. Auch er stimmte in der Staatspolitischen Kommission für mehr Repression. Bäumle führt die Dynamik in der Kommission aber auch auf einen SVP-Nationalrat zurück, auf Heinz Brandt, den früheren Chef des Bündner Migrationsamts.
Nicht, dass einfach alles, was er sagt, für mich Gott gegeben ist, aber er hat doch einen wesentlichen Einfluss auf gewisse Diskussionen.
Er selbst, sagt Bäumle, spüre manchmal eine gewisse Hilflosigkeit. Er wisse nicht, was wirklich helfe gegen die Probleme im Asylwesen. Trotzdem unterstützt Bäumle auch den repressivsten Vorschlag. Alle Asylsuchenden sollen künftig nur noch das absolute Minimum, nur noch Nothilfe erhalten.
Ja, weil das im Moment der einzige Weg ist. Also Repression ist eigentlich das falsche Wort. Verschärfungen und Lücken schließen. Es geht vor allem darum, Lücken zu schließen, welche auch geöffnet haben, ganz klar.
Auch CVP-Nationalrätin Ruth Humpel macht mit beim Verschärfen. Bei der Frage nur noch Nothilfe für alle, ja oder nein, habe sie lange gezögert, jetzt aber sage sie ja.
Inzwischen haben wir ein Gutachten, das die Rechtmäßigkeit bejaht. Und ich habe auch aus der Praxis erfahren mit Gemeindevertretern von links bis rechts, und ich betone auch von links, die eigentlich eine solche Maßnahme als angemessen bezeichnen.
Die Schweiz sei ganz generell auch Teil eines Wettlaufs.
Wir müssen schauen, dass wir eben nicht zu attraktiv sind im Vergleich zum umliegenden Ausland, wo ja auch Maßnahmen verschärft worden sind.
Die Mitte zieht's nach rechts in der Asylpolitik. Die einschneidendste Maßnahme ist wohl die Einführung von Nothilfe für alle Asylsuchenden. Hier gibt es noch Mitte-Politiker, die skeptisch sind. Nothilfe könne kontraproduktiv sein, sagt BDP-Präsident Martin Landolt.
Wenn wir mehr Leute haben, die Nothilfe beziehen, die dann eben auch mit wenig Geld sehr lange Tage verbringen müssen, dass diesen Leuten dann irgendwie allerlei Unfug in den Sinn kommt.
Und das führe zu Kriminalität. Er werde versuchen, die Mitte von dieser Verschärfung abzubringen, sagt Landolt. Doch auch der BDP-Präsident schließt nicht aus, dass in 2 Wochen der Nationalrat auch zu diesem Schritt Ja sagt.
Josef Ackermann ist mit Sicherheit der bestgehasste Banker Deutschlands. Andere sagen, der Chef der Deutschen Bank ist auch der beste Banker Deutschlands. Heute Morgen an der Aktionärsversammlung hat sich der Schweizer verabschiedet.
Ich freue mich, weil ich Ihnen heute eine gute Abschlussbilanz vorlegen und diese Bank in guter Verfassung in die Hände meiner Nachfolger übergeben kann.
Josef Ackermanns eigene Bilanz nach 10 Jahren an der Spitze der Deutschen Bank ist also positiv. Aber wie sehen das andere? Kaspar Selk hat mit 2 Finanzspezialisten gesprochen, die Ackermanns Tätigkeit bei der Deutschen Bank ganz unterschiedlich bewerten.
Was verbinden Sie mit dem Namen Josef Ackermann?
Zunächst verbinde ich damit eine 10-jährige Erfolgsgeschichte der Deutschen Bank. Herr Ackermann hat die Bank zu einer global führenden Investmentbank weiter ausgebaut. Die Pläne sind älter, aber er hat sie vollendet. Er hat die Bank sicher durch die schwerste Krise seit langer Zeit geführt.
Professor Marc Warenburg von der Uni Frankfurt sieht in Josef Ackermann einen der besten seines Faches. Carsten Schneider, der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagt ja, aber. Ja, Ackermann sei sicher ein sehr guter Banker, aber dass die Deutsche Bank die Finanzkrise so gut überstanden habe, liege nicht nur an ihm. Wenn nicht die Staaten einzelne Banken mit Milliarden gestützt hätten, wäre auch Ackermann mit der Deutschen Bank am Ende seines Lateins gewesen.
Es ist eine gemischte Bilanz. Er hat sicherlich auch ganz klar die Bank gut durch die Krise gesteuert, wenn ich vom Institut selbst aus blicke. Aber er hat natürlich auch, das wird dann meistens auch von ihm und der Deutschen Bank verschwiegen, davon profitiert, dass wir als Staaten die Hypo-Real Estate, aber auch Landesbanken gestützt und übernommen haben. Auch sonst wäre, glaube ich, der Ofen aus gewesen für die Deutsche Bank.
Für den linken Finanzpolitiker steht dies im Zentrum. Die größte Bank Deutschlands sei zwar glücklicherweise gesund, aber sie profitiere dabei stark von der Unterstützung des Steuerzahlers. Jeder wisse, dass die Deutsche Bank too big to fail sei, dass sie immer vom Staat gestützt würde. Das sei auch Teil des Erfolges.
Sie hat dadurch, dass sie ein systemrelevantes Institut ist, eine implizite Staatsgarantie, die es für sie billig macht, am Kapitalmarkt sich zu refinanzieren, wofür sie meines Erachtens eigentlich eine Sonderabgabe zahlen müsste.
Womit wir mitten in der politischen Diskussion über die Rolle der Banken angelangt wären, in deren Zentrum in Deutschland immer diese Deutsche Bank steht, die zwar Deutsche Bank heißt, aber immer schon privat war, erzählt der Wissenschaftler Warenburg.
Die Deutsche Bank hat ja die Tradition, der Industriefinanzierer von Deutschland zu sein. Sie ist vor 130 Jahren gegründet worden, um die deutsche Industrie zu fördern, und sie hat sich lange Zeit darauf im Wesentlichen beschränkt.
Und dieser Finanzierer der deutschen Industrie stand mit der Deregulierung des Finanzwesens vor der Frage, wie es weitergehen soll. Schon vor Ackermann kam der Beschluss, dass man größer werden müsse, dass man auch ins Investmentbanking einsteigen müsse, dass man auch an Märkten wie London, New York, aber auch in Asien präsent sein müsse. Das wurde schon vor Ackermann entschieden, aber er war es, der diesen Kurs umsetzte.
Die Großunternehmen dieser Welt brauchen heute nicht mehr in erster Linie einen Kreditgeber. Sie brauchen vor allem Zugang zu den Kapitalmärkten. Die Deutsche Bank macht das für deutsche Großunternehmen, aber natürlich auch für ausländische Großunternehmen und ist dort zu einer der sicherlich 5 größten Investmentbanken der Welt aufgestiegen.
Und das sei nur möglich gewesen, indem man mit einer anderen Großbank fusioniert hätte, was man nicht wollte, man wollte deutsch bleiben, oder indem man so viel Geld selber verdiente, dass man sich den Ausbau selber erkaufen konnte. Und hier begann der umstrittene Teil der Ära Ackermann. Des Mannes, der sich gleich zu Beginn hinstellte und sagte, ich verlange 25% Eigenkapitalrendite. Ich verkünde den Aktionären Milliardengewinne und stelle dennoch einige tausend Mitarbeiter vor die Tür. Das ging daneben. Die Deutsche Bank ist halt nicht irgendeine Bank.
Er hat gelernt, dass eben auch unbedachte Äußerungen sehr schnell enorme Öffentlichkeitswirkungen haben und musste daraus lernen, dass man eben als Deutsche Bankchef sich nicht auf das Deutsche Bankgeschäft konzentrieren kann, dass man eben auch eine Figur des öffentlichen Lebens ist, der in der Öffentlichkeit jedes Wort dreimal auf die Waagschale werfen muss.
Ackermann habe sich gemäßigt, sagt auch Carsten Schneider in seiner Bilanz. Das ändere aber nichts an den hochproblematischen Geschäften, welche der Investmentteil dieser Bank nach wie vor tätige, der Teil, welcher halt auch die großen Gewinne abwerfe.
Die Deutsche Bank hat verschiedene Prozesse durchgemacht, indem sie auch versucht hat, und hat sie ja auch auf den großen Kapitalmärkten, Big Money zu verdienen und dann auch mit neuen Instrumenten, euphemistisch genannt, wirklich große amerikanische Bank auch zu spielen. Das hat ihr den schwierigen Ruf in Deutschland eingebracht, dass das klassische Geschäft, Kreditgeschäft, eher nur nachgelagerte Arm sind für die Investmentbude in London. Und deswegen begegne ich ihr mit großer Zurückhaltung und Skepsis.
Ackermann habe dieser Kritik, diesen Risiken auch Rechnung getragen, sagt Professor Warenburg, indem er die klassischen Geschäftsbereiche wieder gestärkt und ausgebaut habe. Was ist er nun, Josef Ackermann, der große Zocker oder derjenige, der die wichtigste Bank Deutschlands stabilisiert hat? Carsten Schneider.
Wenn ich genau wüsste, was die Deutsche Bank wirklich ist, könnte ich Ihnen das sagen. Sie ist allerdings so undurchsichtig, dass ich mich auf Dritte, wie die japanische Bankaufsicht zum Beispiel, stützen muss, die sagt, das ist der größte Hedgefonds der Welt und wir kapieren das nicht.
Vor allem betont Schneider, dass einiges an Risiken, Prozessen, Schadenersatzforderungen übrig bleibe aus der Zeit hochriskanter Geschäfte. Mark Warenburg sieht diesen Aspekt gelassen.
Im Vergleich zu vergleichbaren Instituten im Ausland sind die Rechtsrisiken begrenzt und beherrschbar.
Er, der Bankwissenschaftler, sieht in der Deutschen Bank des Josef Ackermann primär eine Erfolgsgeschichte.
Deutschlandkorrespondent Kaspar Selk. Es ist 18.24 Uhr. Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio. Und hier geht es weiter mit den Gefahren des afghanischen Rohstoffreichtums und mit den Gefahren für den schweizerischen Mittelstand. Afghanistan ist arm, mausarm. Aber Afghanistan ist auch reich, buchstäblich steinreich. Edelsteine, Kupfer, Gold und vieles mehr liegt am Hindukusch unter der Erde. Während die internationalen Truppen abziehen, drängen ausländische Investoren ins Land. Vor allem China und Indien balgen sich um die Rohstoffe. Das birgt Chancen, aber auch Risiken, aus Kabul Karin Wenger.
In Ainak, wenige Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt, soll die zweitgrößte Kupfermine weltweit entstehen. Eine staatliche chinesische Bergbaufirma hat sich vor einigen Jahren den Zuschlag für das Megaprojekt gesichert und damit seine indischen und australischen Konkurrenten ausgestochen. 2014 wollen die Chinesen mit dem Abbau von Kupfer beginnen. Alle Dorfbewohner hätten am Anfang das Projekt unterstützt, sagt Male Moheudin, der Vertreter von drei Dörfern im Umkreis der Mine. Die Männer der Regierung machten viele Versprechen. Sie sagten, wir erhalten Arbeit und sie würden uns großzügig entschädigen für unser Land und uns neues Land geben. Das war vor 3 Jahren. Inzwischen musste der ehemalige Bergbauminister Adel seinen Posten räumen. Es hieß, er habe $30 Millionen Schmiergeld von den Chinesen bekommen. Beweise wurden nie gefunden. Heute will niemand mehr verantwortlich sein für die Versprechen von damals. Die Dorfbewohner um Einak sind wütend. Ein Dorf wurde bereits geräumt, das Land annektiert. Aber kompensiert wurden die Bewohner nur für ihre Häuser, nie für ihr Land. Wenn das die versprochene Entwicklung ist, dann werden wir mit allen Mitteln gegen sie ankämpfen, sagt ein anderer Dorfältester. Eine 1500 Mann starke Sondertruppe des Innenministeriums sorgt für Ruhe und Ordnung im Gebiet der Einak-Kupfermine und garantiert die Sicherheit der chinesischen Betreiber. Eine ähnliche Truppe soll bald nach Hajigak in Zentralafghanistan geschickt werden. Dort hat ein indisch-kanadisches Konsortium die Konzessionen für Eisenerz- und Kohlevorkommen bekommen. Im Gegenzug dafür haben sie ca. $6 Milliarden Investitionen versprochen. Damit übertrumpfen sie die Chinesen, die für die Konzession in Einak versprachen, $3 Milliarden zu investieren. 800 Millionen davon gingen für die Förderrechte direkt an die afghanische Regierung in Kabul. Kein Wunder also, hört diese die Kassen klingeln. Mit den Investitionen aus China und Indien könne die Zukunft Afghanistans gesichert werden, hofft Abdul Jalil Chumriani, Direktor für Strategie im afghanischen Bergbauministerium.
This means that we can bring more development into the country, we can bring more sustainability as the older NATO allies and everybody will be leaving in 2014.
Das Geld ist wichtig. Wir können damit unser Land entwickeln, vor allem nach dem Abzug der NATO-Truppen 2014. Aber solange die Rohstoffe begraben liegen, nützen sie niemandem. Wir müssen Minen erschließen. Heute verdient die afghanische Regierung rund $100 Millionen pro Jahr mit den Minen. In 10 Jahren sollen es 1 Milliarde sein, hofft Chumriani. Doch noch gäbe es große Herausforderungen im Bergbau. Die fehlende Infrastruktur ist ein Problem, auch das Image unseres Landes, und wir müssen mehr Leute ausbilden. Denn unser Hauptziel ist es, mit den Minen Jobs für Afghanen zu schaffen. Die lokale Bevölkerung soll profitieren. Von der Korruption, fehlenden Transparenz und den Verletzungen von Umweltgesetzen spricht Chumriani nicht. Sie gehören zu den größten Hindernissen, um den Bergbausektor in Afghanistan zu einem Geschäft zu machen, von dem alle profitieren. Heute bereicherten sich Politiker und Kriegsfürsten, wie die Organisation Extractive Industries Transparency Initiative, kurz EITI, feststellt. Die Organisation kämpft weltweit für mehr Transparenz im Bergbausektor. Mehrere afghanische Politiker hätten Anteile an den Minen, sagt der EITI-Vertreter in Kabul, obwohl das gesetzlich verboten sei. So kontrolliert Vizepräsident Fahim, einer der ehemaligen Anführer der Nordallianz, indirekt durch seine Kommandanten die Edelsteinminen von Badakhshan und Panjshir. Diese waren bereits in den 80er Jahren eine wichtige Einnahmequelle der Mujahedin im Krieg gegen die Russen. Noch heute wird die Kriegsmaschinerie aus Einnahmen von Hunderten von illegalen Minen geschmiert. In Khost im Osten des Landes beispielsweise herrscht das Haqqani-Terrornetz über die Bauxitgruben. Die Ausbeute gelangt illegal über die Grenze nach Pakistan. Der Staat sei so schwach, dass er diese illegalen Minen nicht regulieren könne, sagt Javed Nourani von Integrity Watch in Kabul.
Plus there is a lot of illegal extraction, a lot of powerful men, you know, using or exploiting some of the mines.
Viele machtvolle Leute beuten die Rohstoffe aus. Diese Einnahmen entgehen der Regierung gänzlich. Aber in Afghanistan kann niemand die Kriegsfürsten antasten.
Karin Wenger aus Kabul. China, wir haben es gehört, sichert sich Rohstoffe in Afghanistan, aber nicht nur dort. Und China ist nicht alleine. Indien zum Beispiel wächst ebenfalls rasant und wird auch immer selbstbewusster. Wir thematisieren den Aufstieg Asiens und seine Folgen in anderen Weltgegenden nächsten Mittwoch in einer Sondersendung. Mit dabei sind dann fast alle unsere Auslandkorrespondenten. Wenn auch Sie mit dabei sein wollen, schreiben Sie uns an echo@srf.ch. echo@srf.ch. Asien kommt, China, Indien und der Aufstieg des Ostens, das Sonderecho am nächsten Mittwoch um 18 Uhr live aus dem Studio Bern. Der Mittelstand ist in vielen europäischen Ländern unter Druck. Die Krise lässt Einkommen schrumpfen, die Arbeitslosigkeit steigen. Wir haben in unserer Echo-Serie zum Mittelstand vor kurzem aus Italien, Spanien oder Irland berichtet. Dem Schweizer Mittelstand geht es vergleichsweise besser, aber auch hierzulande machen sich viele Sorgen um die Mitte der Gesellschaft und um die immer breitere Kluft zwischen den Reichsten und dem Rest. Ein Resultat dieser Sorge ist die Abzocker-Initiative, die das Parlament heute nach 3 Jahren hin und her bereinigt hat. Wie es wirklich steht um den Schweizer Mittelstand, besprechen wir gleich mit 2 Ökonomen aus 2 politischen Lagern. Doch zuerst ein Blick auf die Zahlen. Markus Mucklin.
Selbst die Gewerkschaften räumen es ein und halten in einer neuen Studie fest, zwischen den tiefen und den mittleren Einkommen ist keine Schere aufgegangen. Die Löhne der untersten 10% auf der sozialen Leiter haben sich besser entwickelt als die Löhne der unteren Mittelschicht. Nicht die Ärmsten der Armen sind also in der Schweiz die großen Verlierer, wie es vielerorts passiert. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse fühlt sich bestärkt in seiner Haltung. Er sieht die Verteilung des Wohlstands nicht als drängendes Problem und stellt fest, die Konzentration der Einkommen sei geringer als vor 40 und 50 Jahren. Die Schweiz ist kein Extremfall bei der Ungleichheit der Einkommen. In vielen anderen Staaten sind die Gegensätze zwischen den Reichsten und Ärmsten ausgeprägter. Das bestreitet niemand. Doch die Unterschiede nehmen auch bei uns zu. Der Grund ist ganz zu oberst auf der sozialen Skala zu finden. Die Einkommen der Großverdiener sind in den letzten 20 Jahren viel stärker gewachsen als die Löhne der mittleren und der unteren Schichten. Gleich 5 bis 6 Mal so stark. Und weil die Reichsten immer mehr verdienen, nimmt auch die Konzentration der Vermögen zu. Und hier ist die Schweiz tatsächlich ein Extremfall. Weniger als 3% der Steuerpflichtigen verfügen über die Hälfte der Vermögen. Nur in wenigen Industriestaaten ist es so einseitig verteilt. Die Reichsten der Reichen sind die Gewinner der jüngeren Entwicklung. Die Verlierer sind aber nicht so unterst zu finden, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Dort nehmen die Löhne nur wenig zu und was an Lohnerhöhungen herausschaut, geht gleich wieder weg. Über Zwangsabgaben wie Steuern, Krankenkassenprämien oder staatliche Abgaben auf beispielsweise Brennstoffe oder Wasser. Das frei verfügbare Einkommen der unteren Mittelschicht hat sich deshalb kaum erhöht. Die Schweizer Wirtschaft ist zwar zuletzt fast immer gewachsen, aber nicht alle haben gleich viel davon. Immerhin, die Ungleichheit hält sich bei uns in Grenzen. In den USA, in Deutschland, selbst in skandinavischen Ländern und erst recht in den europäischen Krisenstaaten driften oben und unten stärker auseinander.
Markus Mucklin. Bei der Frage, wie man diese Zahlen einschätzt, wie es dem Mittelstand geht, hängt also vieles von der Perspektive ab. Wir haben deshalb 2 Ökonomen eingeladen, die sich beide mit dem Mittelstand beschäftigen, aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Daniel Lampart ist Chefökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, Patrick Schellenbauer ist Kadermitglied beim liberalen Think Tank Avenir Suisse. Ich habe zunächst Daniel Lampart gefragt, wieso geht es dem schweizerischen Mittelstand besser als dem deutschen?
Die Schweiz hat eine etwas tiefere Arbeitslosigkeit. Auch die Löhne sind bei den mittleren Einkommen noch etwas höher als in Deutschland. Die Schweiz hatte Glück, dass sie eine tiefe Arbeitslosigkeit hat von der Geschichte her. Leider hat sie verloren. Inzwischen hat Norwegen zum Beispiel die bessere Situation als die Schweiz. Und wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass die Arbeitslosigkeit nicht noch weiter ansteigt, weil darunter leiden gerade mittlere Einkommen.
Die Schweiz ist ein relativ liberales Land. Patrick Schellenbauer, ist das nicht auch ein Verdienst der Politik, dass es dem Schweizer Mittelstand besser geht?
Ja, ich würde sagen, es ist ein Verdienst der Politik in dem Sinne, dass wir den Arbeitsmarkt nicht überreguliert haben. Ich denke, das ist für mich der ganz zentrale Punkt, wenn man sich fragt, warum die Arbeitslosigkeit hier tiefer ist. Natürlich hat auch der Schweizer Mittelstand in den 90er Jahren erstmals Bekanntschaft mit diesem schlimmen Phänomen gemacht.
Man macht sich ja auch auf liberaler Seite Sorge um den Mittelstand. Wo sehen denn Sie die Bedrohung?
Ja, wir arbeiten an einem Projekt mit dem Arbeitstitel «Das Mittelstandsparadox». Wir sehen auf der einen Seite, wenn man die Daten analysiert, im Schweizer Mittelstand ging es etwas pointiert gesagt nie besser als heute. Auf der anderen Seite gibt es ein weit verbreitetes Unbehagen und dem wollten wir eigentlich auf die Spur kommen.
Ist dieses Unbehagen berechtigt aus Ihrer Sicht, Daniel Lampert?
Ja, es gibt sicher berechtigte Bereiche. Es ist besorgniserregend, dass wenn man eine Lehre macht in der Schweiz, dass das keine Garantie mehr dafür ist, dass man einen Lohn verdienen kann, der einigermaßen reicht zum Leben. Das ist schon ein Problem.
Und was müsste man tun, dass das anders wäre?
Das eine ist bei den Löhnen ansetzen. In den letzten Jahren waren es die oberen und obersten Löhne, die sehr, sehr stark zugelegt haben. Das sind nicht nur Einzelne, sondern da reden wir von Tausenden von Lohnmillionären mittlerweile in der Schweiz. Hat etwas damit zu tun, auch mit Bonuspolitik, wovon die Hohen profitieren, die Tiefen und Mittleren gehen da leer aus. Und das Zweite ist, das Wohnen wurde teurer, die Krankenkassenprämien sind gestiegen. Das belastet natürlich mittlere Einkommen.
Höhere Löhne zurückbinden, das klingt nach mehr Regulierung. Patrick Schellenbauer, als Liberaler können Sie da nicht einverstanden sein?
Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, eins der wirklich ganz großen Vorteile der Schweiz ist eben die dezentrale Lohnfestlegung. Aber es ist richtig, das ist eins der Fazits, der zentralen Fazits unserer Studie, dass der quasi der Lehrabschluss als höchster Bildungsabschluss natürlich die Position im Mittelstand heute nicht mehr garantieren kann. Ob das bedauernswert ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Es ist einfach eine Folge schlussendlich der Schweizer Wirtschaftsstruktur, der Bewegung hin zu einer Wissensökonomie, was schlussendlich den Ausschlag dafür gibt, dass wir eins der reichsten Länder der Welt geworden sind. Es hat natürlich Konsequenzen, ganz klar, für das Bildungssystem.
Und was heißt das politisch?
Ja, politisch heißt das eben, dass man quasi vom Gedanken wegkommen muss, mach eine Lehre und dann ist für dich ausgesorgt. Also die Durchlässigkeit von der Berufsbildung ins Tertiärsystem, seien das Fachhochschulen oder auch universitäre Hochschulen, gerade in den wichtigen technischen Berufen sind diese Raten rückläufig. Das sind die Bereiche, wo man genau hinschauen muss und an denen wir arbeiten müssen.
Daniel Lampert hat vorher die hohen Einkommen angesprochen, die massiv gestiegen sind in den letzten Jahren. Muss man da nicht umverteilen?
Also ich würde jetzt da nicht dramatisieren. Also ich würde Herrn Lampert recht geben. Die Schere hat sich auch in der Schweiz ein bisschen auseinander bewegt. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass dies alles in der Schweiz in sehr abgeschwächter Form passiert ist. Und diese Entwicklung, die passierte bis 2008. Und wenn man die neuesten Daten, die es gibt, bis 2010 anschaut, dann sieht man auch, dass sich diese Bewegung, diese Scherenbewegung, teilweise schon wieder korrigiert.
Wir haben seit ungefähr 10 Jahren 5-mal mehr Lohnmillionäre. Das sind Leute, die erwirtschaften diesen Lohn nicht alleine, sondern die sind darauf angewiesen, dass andere für sie arbeiten. Eben auch Leute mit einer Lehre zum Beispiel. Und dass die jetzt plötzlich alles zusätzliche Geld erhalten, das ist einfach absurd. Das hängt auch damit zusammen, dass man diese intransparenten Bonussysteme geschaffen hat. Wichtig ist im Land, wer arbeitet, soll einen rechten, einen guten Lohn erhalten. Das muss sein Ziel sein. Da ist die Lohnpolitik gefragt, da ist aber auch nachher die Politik gefragt, in Bern zum Beispiel, wenn das aus dem Ruder läuft.
Aber nur mit einer Bonussteuer ist man da auch nicht weiter?
Nein, mit einer Bonussteuer direkt ist man nicht weiter, aber es gäbe Geld zum Beispiel, um bei den Krankenkassenprämien die Haushalte zu entlasten, was auch ein grosses Problem ist. Im Lohnbereich würde ich sagen, über Gesamtarbeitsverträge mit Mindestlöhnen und dann ergänzend dazu einen staatlichen Mindestlohn, der ein absolutes Minimum garantiert.
Nun ist die ganz große Ungleichheit in der Schweiz ja nicht bei der Einkommensverteilung, sondern bei der Vermögensverteilung. 3% besitzen hierzulande mehr als die Hälfte alles Vermögens. Stört Sie das, Patrick Schellenbauer?
Ich kann nicht sagen, dass es mich stört, aber tatsächlich ist es schon sehr ungleich. Allerdings muss man im gleichen Atemzug auch sagen, wenn Sie die Anwartschaften auf die Pensionskassen und das Wohneigentum, das ja sehr stark gestiegen ist in den letzten 10 Jahren, dazu rechnen würden, dann sähe die Geschichte schon ganz anders aus.
Viel Vermögen heißt viel Handlungsspielraum, heißt natürlich auch Freiheit, etwas tun zu können, was man will. Wer kein Vermögen hat, ist gezwungen, teilweise die Arbeit anzunehmen, die halt gerade geboten wird, teilweise zu einem tiefen Lohn. Das ist eine grosse Schwierigkeit und ich verstehe absolut nicht, warum gewisse Kantone die Vermögensteuern teilweise halbiert haben, wie der Kanton Luzern. So etwas ist einfach unsozial.
Die Gewerkschaften setzen sich aber vor allem für höhere Löhne für Angestellte ein. Müssen sie nicht auch die Vermögen zunehmend ins Visier nehmen?
Die Vermögen spielen für uns natürlich eine Rolle. Wir setzen uns für eine Erbschaftssteuer ein, die der AHV vor allem zugutekommen soll. Das ist eine sehr wichtige Maßnahme, weil Leute, die zu einem Vermögen kommen, ohne etwas dafür getan zu haben, nur weil sie in der richtigen Familie geboren sind, das ist nun wirklich denkbar illiberal und da muss der Staat einschreiten und dann ist es gut, wenn es in die AHV geht. Das entlastet die AHV-Rentnerinnen und Rentner, entlastet aber auch die Erwerbstätigen, wenn sie weniger Beiträge bezahlen müssen.
Nun ist es ja eine Eigenart der Schweiz, dass sich hierzulande praktisch alle als Mittelstand sehen, die Reichen, aber auch Leute, die nur ganz, ganz knapp über die Runden kommen. Taugt denn dieser Begriff überhaupt noch etwas?
Ja, da sehen wir das grundsätzliche Prinzip, wenn wir von Mittelstandspolitik sprechen. Ich meine, der ist so breit und wenn man eben die Leute nach der Selbstdeklaration fragt, ist er noch breiter. Das ist eigentlich ein sehr diffuser Begriff und wenn man das Wirken des Staates dann analysiert, dann sieht man, dass man eben eine sehr unsystematische, zufällige, aber sehr starke Umverteilung mit all diesen Anreizwirkungen und Verzerrungen innerhalb des Mittelstandes kreiert. Das ist der Grund, warum wir eigentlich sagen, man sollte bei weiterer Umverteilung zurückhaltend sein.
Daniel Lampert, die Gewerkschaften setzen sich für den unteren und den mittleren Mittelstand, falls es diesen gibt, ein. Wie sehen denn Sie Ihr Zielpublikum? Ist das heute noch so klar abzugrenzen?
Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Begriff. Wenn Sie eine Coiffeuse fragen mit Berufslehre, wird die Ihnen mit Sicherheit sagen, dass sie zum Mittelstand gehört. Für den Statistiker aber ist sie nicht mehr Teil des Mittelstandes. Dafür verdient sie zu wenig.
Daniel Lampert ist Chefökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, Patrick Schellenbauer Kadermitglied beim liberalen Think Tank Avenir Suisse. Beide haben den Schweizer Mittelstand wissenschaftlich untersucht. Die Beiträge unserer Mittelstandsserie finden Sie auch im Internet unter drs.ch. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Karin Britsch. Am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.